Willkommen. Genießen Sie die Ruhe dieses Hauses. Es gab Zeiten, da hat's was gekostet, auf einer dieser Bänke zu sitzen. Es gab auch Zeiten, da wurde geschossen auf protestantische Kirchgänger. Sie ahnen also nicht, welch ein Privileg es ist, hier einfach hereinzukommen und sich in aller Ruhe hinsetzen zu dürfen. Im Jahre 1582 war das bei Leib und Leben verboten.
Protestanten mussten nach Ehrenfeld, für damalige Begriffe außerhalb der Mauern dieser Stadt, um ihren Gottesdienst ausüben zu können. Sonntags wurden deswegen boshafterweise die Stadttore verschlossen. Ein reges sich in die Kirche schmuggeln fand damals statt. Und es geschah durchaus, dass man sich nach dem Gottesdienst den Mündungen von schweren Geschützen gegenüber sah.
Nicht wahr? Damit verglichen war der Mietzins für eine Kirchenbank ein geradezu humanes Opfer. Zumal das Geld, wir springen mal schnell durch die Jahrhunderte und befinden uns jetzt schon im Jahre 1797, zumal also das Geld für karitative Zwecke ausgegeben wurde. Erst jetzt nämlich genossen Protestanten die gleichen Rechte wie ihre katholischen Mitbürger. Erst jetzt durften sie innerhalb Kölns Gott nach ihrer Überzeugung dienen.
Das hatten sie Napoleon zu verdanken. Dem waren die konfessionellen Streitigkeiten ziemlich wurscht. Rom eins auswischen zu können, war immer gut. Zudem kassierte er ganz nebenbei die Sympathien eines nicht unerheblichen Teils der Stadtbevölkerung.
Merkwürdig muten heute die Kirchenübernahmen aus jener Zeit an. Dass die Klosterbrüder des 400 Jahre alten Antoniterordens buchstäblich ihre Sachen zu packen und im Jahre 1802 Zellen, Kirche, Kreuzgang, alles zu verlassen hatten? Wo gingen sie hin?
Aufgelöst wurde der Orden. Nur der Name blieb. Er blieb auch für die Protestanten, die keine Heiligen verehren und den Antonius weniger den Versuchten in der Wüste oder den Patron der Haustiere und gegen Feuersgefahr sahen, als vielmehr den Namensgeber einer Glaubensgemeinschaft, die für das Wörtlichnehmen der Nächstenliebe bekannt gewesen war.
Sie sitzen also nicht nur in der ersten protestantischen Kirche innerhalb Kölns, Sie sitzen auch in einem ehemaligen Hospital.
Das hatte die Antoniter so berühmt gemacht, dass sie einen Wein zu kredenzen wussten, der gegen eine rätselhafte, sich wie eine Seuche ausbreitende Krankheit half. Wirklich und effektiv half, was bei den damaligen Heilmethoden wundersam genug scheint.
In diesen Saint-Vinage waren Antonius-Reliquien getaucht und mit 14 Kräutern angereichert worden. Welche immer es waren, sie erweiterten die Venen und linderten jenen inneren Brand, der höllisch gewesen sein musste. Auch Ignis Infernalis, also höllisches Feuer genannt wurde, und an dem die Glieder förmlich verfaulten, schwarz und ledern wurden und schließlich nach grässlichen Methoden amputiert werden mussten. Heute, als Gangrän infolge einer Kornvergiftung identifiziert, kam die gelegentliche Heilung damals einem Wunder gleich.
Nicht umsonst gilt Antonius als Heiliger gegen den Brand.
Neben dem Antonius Wein gab's doch auch das Antonius Schwein.
Das ist keine vulgäre Diffamierung der Brüdergemeinschaft, sondern schlicht das häufigste Zahlungsmittel für Spitaletätigkeiten gewesen. Man spendete ein Ferkel. Diese grunzten und quiekten durchs mittelalterliche Köln, ernährten sich vom Müll und wurden eine Art Markenzeichen der Antoniter.
Wieder sind wir beim Geld.
Alles kostet Geld.
Zumal die Entfaltung des protestantischen Lebens nach dem legendären 23. Mai 1802, nachdem also freie Religionsausübung gewährt worden war, recht vielfältig und turbulent war.
1814, Gründung der Kölner Bibelgesellschaft, ab 1815 fanden wöchentlich Gottesdienste statt, nicht viel später traf der erste Kirchenchor zusammen, Missionsverein, Armenfreischule, Waisenhaus, Altenheim, 1846 der erste Kindergarten und. Ganz im Geiste der Antoniter lag der Schwerpunkt in der Linderung elementarster Not.
Sie sah im 19. Jahrhundert freilich anders aus als zu mittelalterlichen Zeiten. Man kennt die Bilder. Ausgemergelte Kindergesichter, rußgeschwärzt von 12-stündiger Arbeit in der Fabrik. Der Blick eines Wochenlöhners. skeptisch und ängstlich in die Kamera starrend. Buchstäblicher Menschenverschleiß. Während die ersten Automobile über Kölns Kopfsteinpflaster knatterten, die ersten Hochschornsteine dampften und die Luft nach Gas und Petroleum roch.
Köln platzte aus allen Nähten. Die Verstädterung hatte ein Elend im Gefolge, wie es in Berlin-Zille, in London Charles Dickens und in Köln die Chroniken der Diakonie verzeichnet hatten.
Und deshalb sind wir wieder beim Geld. Das Kölsche von nix küt nix hat schließlich seine Bewandtnis. Und auf die Spendefreudigkeit betuchter Protestanten konnte man sich auf Dauer nicht verlassen.
Die gab's, ausgiebig sogar. Eine Stiftung reiht sich an die andere. Martha-Stift, Clara-Elisen-Stift, Karl-Emanuel-Küpper-Stiftung. Zeichen eines regen protestantischen Lebens, dessen Zentrum nach wie vor die Antoniterkirche war.
Heiße Debatten gingen von ihr aus. Die tiefen religiösen Zweifel dieses Jahrhunderts machten auch vor dem unmittelbaren Gemeindeleben nicht Halt. Zwar zählte die Vereinigte Gemeinde der Reformierten und Lutheraner um 1898 herum gute 44.000 Seelen, aber von einer in sich getragenen, konfliktfreien Gemeinschaft konnte nicht mehr die Rede sein.
Pfarrer Jatu. Er predigte den Gott in uns, der zur Entfaltung gebracht werden müsse. Er psychologisierte Religion, und obwohl er über ungemein fesselnde Rednergaben verfügte und die Kirchen zu füllen verstand, das war an Jenseitigkeit dann doch etwas wenig. Man warf ihm Irrlehre vor. Kurios schon deshalb, weil es eine dogmatische Lehre im evangelischen Bereich gar nicht gab. 1911 wurde er seines Amtes enthoben. Die orthodoxen, starr gewordenen Kräfte innerhalb der Kirche hatten einen zweifelhaften Sieg errungen.
3 Jahre später, grellere Töne erklangen in diesem Haus.
Ausbruch des Ersten Weltkrieges.
Kriegs- und Siegesgottesdienste fanden hier statt. Obwohl die Deutschtümelei, weder die vom Schlage Wilhelms II. Noch die der Nationalsozialisten, nie in Köln so recht hatte Fuß fassen können.
1916 wurden die Bronzeglocken der Kirche in Kanonen umgegossen.
Buchstäblich war dem Glauben die Stimme genommen. Und wie hat man das 1917, schon nach deutlicher Festfahrung des Krieges, gemacht mit der 400-Jahr-Feier der Reformation?
Freien Herzens wird man, ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen, nicht geschmettert haben können.
Die Versorgung wurde knapp. Die Berichte von den Fronten offenbarten ein Elend, wie man es in der Geschichte der Menschheit noch nicht gekannt hat. Gas, der Tod der Kinder auf den Feldern.
Werfen wir einen Blick auf den schwebenden Engel. Überkreuzte Arme, keine Flügel. Dieses merkwürdige, undurchdringliche Gesicht, das nur zufällig, wie Barlach betonte, die Züge Käthe Kollwitz trägt. Das ist kein befreiender, kein tröstender Engel, der aktiv in die Menschenschlachterei eingreift. 1927 für den Güstrower Dom entstanden, 1937 als entartet, verschrottet und zu einer Kanone umgegossen, entstand 1942 im Auftrag eines amerikanischen Kunstliebhabers ein Zweitguss. Weiß der Himmel, wie er den Krieg überstanden hat.
In einer Scheune in Schnein, heißt es. Irgendwo im Kreis Dannenberg.
Jedenfalls konnte 1952 das unversehrte Modell in der Antoniterkirche aufgehängt werden. Dort, wo 10 Jahre zuvor ein Hakenkreuz gehangen hatte.
Wir sind beim düstersten Kapitel dieser Kirche, bei den 4 Haken am Kreuz. Ja, auch hier hatte eins davon gehangen. Auch hier war für Führer und Vaterland gebetet worden. Auch hier saßen Gestapo-Spitzel in den Reihen.
So viel werden sie nicht zu notieren gehabt haben. Nicht wie in der Nachbarkirche in der Kartäusergasse, wo der rote Pfarrer von Köln, Pfarrer Georg Fritze, fast nach jeder Predigt zum Verhör geschleppt worden war.
Der einzige Pfarrer in Köln, der keinen Eid auf Hitler geleistet hatte. Im Krieg wurde die Kirche erheblich zerstört. Nicht nur das Gemäuer, das rasch wieder nach alten Plänen aufgebaut werden konnte. Die Integrität der Protestanten schien zerstört. Diese Hallen waren kein Zufluchtsort der Mühseligen und Beladenen gewesen. Wieder war Christus ans Kreuz geschlagen worden. Und diesmal waren es die Gläubigen gewesen, die
unseren geliebten Führer, Reichskanzler Adolf Hitler, für sein großes völkisches Aufbauwerk die Kräfte einer wesensechten evangelischen Kirche zur Verfügung stellen.
Und danach? Wir leben im Danach. Sehen Sie sich um. Insignien dieser Vergangenheit werden Sie nicht finden. Das ist kein Stück Geschichte, von dem man sich Erinnerungen aufbewahrt. Unser Streifzug durch die Jahrhunderte vom Taufstein rechts vorn aus dem 12. Jahrhundert über das mittlere Chorfenster aus dem 16. Jahrhundert bis hin zur Bala Schwebenden weist hier eine Lücke auf. Ein Mahnmal, das nicht zu sehen ist. Das steckt uns allen noch in den Knochen.
Und daraus erst ist protestantisches Leben heute zu verstehen. Stellen Sie sich diese Kirche vor, krachend voll, über 1000 Leute. Gedrängel noch an der Tür.
Oktober 1968. Das erste politische Nachtgebet. Ein Nerv schien getroffen. Der Krieg in Vietnam, Brasilien, die sozialen Ungerechtigkeiten im eigenen Land. All das schrie nach Stellungnahme und Opposition.
Hier wurde gesungen, gebetet, diskutiert und reflektiert. Eine eigene, engagierte Form des Gottesdienstes, der sich betont als Widerstand gegen die Macht der Mächtigen verstand.
Die Christen,
so Dorothee Sölle noch im Jahre 1988,
haben ja nie dem Cäsar Weihrauchkörner dargebracht. Genau das aber ist es, was der Staat verlangt.
Eine neue, eine junge, eine dynamische Stimme. 4 Jahre ging sie von diesem Ort hier aus.
Wir sind beim Heute angelangt. Bei den 10-Minuten-Andachten, bei der Hektik unserer Zeit.
Vielleicht auch bei Ihnen, der oder die sich vom geschäftstüchtigen Trubel der Schildergasse erholen möchte.
Beim Atemholen, das wir alle so nötig haben.
Vielleicht hat Ihnen der kleine Spaziergang durch die Jahrhunderte, das Andeuten all dessen, was in und mit diesem Haus geschah,
und nicht zuletzt das Verweilen darin,
ein wenig beim Atemholen geholfen.
sonet lyra clara modula minna.
Simplex corda sit extensa voce quinde naria. Primum sonum mesere dat lege hypotorica.
Illo mele demus laudes in voce organica.
Dulce melus decantantes sicut docet musica.
Sine cuius arte vera nulla valent cantica.
Cum telluris vere novo producuntur germina,
nemo rosa circum circa frondes cunde brachia,
flagra dodur quam suavis florida per gramina.
Hilaris git philomela dulcis vocis conscia,
et extendens modulando gutturis piramina.
Redit voces actes tibi temporis indicia.
In sat nocti et diei voca per dulcis onna.
wir wollen nicht, dass wieder Städte brennen. Nie wieder Krieg. Wir wollen niemals ums nackte Leben rennen. Nie wieder Krieg. Wir wollen leben ohne Angst, ohne Bombe, nie immer Droh. Nie wieder Krieg. Nie wieder Krieg. Wir wollen nirgendwo auf dieser Welt Atomraketen.